Die Gnade Gottes, die Liebe Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich möchte heute über ein Thema predigen, das mich in den vergangenen Wochen immer wieder berührt hat, beziehungsweise mir immer wieder begegnet ist in den Gesprächen mit anderen Menschen. Und das ist das Thema Gerechtigkeit. Was empfinden wir als gerecht beziehungsweise als ungerecht? Und dann auch zu überlegen, was ist für Gott Gerechtigkeit? Wie versteht Gott Gerechtigkeit? Und ich habe gemerkt, dass wir Gott manchmal für etwas anklagen, was eigentlich nicht ihm anzulasten ist. Ich werde heute auf den menschlichen Blick, das menschliche Verständnis von Gerechtigkeit gehen und den Blick Gottes auf Gerechtigkeit. Und das ist kein Widerspruch, sondern ich würde eher sagen, unser menschliches Verständnis ist begrenzt und Gott möchte dieses Verständnis gerne weiten und aus seinem Blick betrachten. Zum besseren Verfolgen der Predigt möchte ich Ihnen sagen, dass der Predigttext erst ganz am Ende vorgelesen wird. Beginnen möchte ich hingegen mit ein paar dieser Beispiele, die mir ganz persönlich in den letzten Wochen bei verschiedenen Begegnungen zum Thema Gerechtigkeit begegnet sind, mit denen ich konfrontiert wurde. Da ist zum Beispiel ein Mensch, der von vielen gemocht wurde. Der war hilfsbereit, freundlich, für andere da. Und dann wird er schwer krank, muss leiden und schließlich auch sterben. Wir empfinden das als ungerecht. Warum muss jemand sterben oder so leiden, der so gut ist, der so viel für andere getan hat, der so wichtig für andere Menschen war? Ein anderes Beispiel, das mir begegnet ist. Da hat mir ein Ehepaar erzählt, die selbstständig sind, wie gut ihre Firma funktioniert hat, dass sie auch Gewinn machen konnten, dass sie mit Ehrlichkeit, Weisheit ihr Geschäft aufgebaut und geführt haben und natürlich auch Geld angespart haben, um sich später einmal Träume zu ermöglichen. Und jetzt in der Corona-Krise ging es natürlich rapide bergab mit den Einnahmen. Die Angestellten mussten weiter bezahlt werden. Und was macht man? Natürlich zapft man das Angesparte an. Und vielleicht wird es sogar aufgebraucht. Klar kann man Hilfen beantragen, aber das können diejenigen, die schlecht gewirtschaftet haben, auch. Ist das gerecht? Und noch ein letztes Beispiel, das sicherlich alle kennen, die Geschwister haben. Da darf der jüngere Bruder auf einmal etwas, was man selbst in dem Alter noch nicht durfte. Oder der eine bekommt vermeintlich mehr als der andere. Das zieht sich oft ein ganzes Leben lang hindurch und endet dann manchmal in einem Erbstreit, weil man das Gefühl hat, man selbst kommt zu kurz und ein anderer wird bevorteilt. Ich denke, Sie und Ihr kennt noch ganz viele andere Beispiele, die uns einfallen, wo wir Dinge als ungerecht empfinden. Fakt ist, dass wenn wir Menschen über Gerechtigkeit nachdenken, es immer im Vergleich mit anderen passiert. Also im Vergleich mit der geleisteten Arbeit von uns selbst und von anderen oder auch im Vergleich von der Menge dessen, was wir besitzen und was andere besitzen. Ich möchte das nochmal an einem Beispiel veranschaulichen, nämlich mit dem Müsli. Stellt euch vor, da sind zwei Kinder und die bekommen beide ihr Müsli. Und das, was Kinder machen, ist ganz oft, dass sie schauen, aha, wie viel hat der andere? Und dann sehen sie, der andere hat mehr. Und dann ist das natürlich ungerecht. Und wenn man es auf die Spitze treiben wollte, dann könnte man ganz genau abzählen, dass jeder gleich viel bekommt. Und ihr seht schon, wenn ich das jetzt hier so tue, das ist eigentlich übertrieben und Quatsch. Aber in der Realität verhalten wir Menschen uns ganz oft so, dass wir ganz genau abmessen wollen, dass jeder gleich viel bekommt, gleich viel besitzt. Oder aber eben, dass geleistete Arbeit belohnt wird und nicht geleistete Arbeit nicht belohnt wird. Aber wir alle wissen, dass die Realität anders aussieht. Da gibt es Menschen, die arbeiten vielleicht nicht so viel und verdienen trotzdem im Verhältnis sehr viel. Und es gibt andere Menschen, die arbeiten sehr viel, machen einen harten Job und bekommen im Vergleich sehr wenig Geld dafür. Das empfinden wir als ungerecht. Daher lautet meine erste These, wie wir Menschen Gerechtigkeit verstehen, und zwar als eine gleiche Verteilung von Gütern und Möglichkeiten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann beneiden wir einander. Wir schauen argwöhnig, missgünstig auf das, was andere haben oder das, was wir selber haben. Wenn wir mehr haben, dann neigen wir vielleicht auch zum Stolz. Menschen verstehen unter Gerechtigkeit auch die Strafe für Vergehen und Belohnung für gute Taten. Darum auch der Gedanke, ein guter Mensch sollte am besten gesund bleiben und lange leben, und ein schlechter Mensch kann gerne auch früher sterben, sozusagen als Strafe. Oder wir Menschen verstehen Gerechtigkeit als Ernte für eine Leistung, für die geleistete Arbeit. Oder wenn wir faul sind und nichts leisten, dann sollen wir auch keine Ernte einfahren. Das empfinden wir als gerecht. Jetzt ist die Frage, was versteht Gott unter Gerechtigkeit? Auch wenn dieses menschliche Verständnis in der Bibel vorkommt, vor allen Dingen im Alten Testament, aber wir finden es auch an einigen Stellen im Neuen Testament, dann ist das nicht das Einzige, was Gott über Gerechtigkeit zu sagen hat. Sondern, und das taucht auch schon im Alten Testament auf, Gottes Gerechtigkeit basiert immer auf Gnade, Barmherzigkeit und Vergebung. Und das weitet unser Verständnis von Gerechtigkeit. Das geht über unser Bild und über unsere Vorstellung von Gerechtigkeit weit hinaus. Aber das ist wichtig, diesen Blick Gottes, der barmherzig, gnädig und voller Vergebung ist, mit einzubeziehen. Zum Beispiel schon in den 10 Geboten wird es deutlich. Da heißt es, du sollst nicht stehlen. Jemand, der stiehlt, tut das doch aus der Erfahrung heraus, dass er wahrscheinlich zu wenig hat, dass er Geld braucht, um irgendetwas zu beschaffen, dass er nicht genügend hat, dass sich niemand um ihn kümmert, dass er nicht dieselben Möglichkeiten hat wie andere. Er tut es aus einem Gefühl der Ungerechtigkeit und der Mangelerfahrung heraus. Aber durch das Stehlen tut er sich und anderen nichts Gutes und wird somit auch getrennt von Gott. Wir nennen das Sünde, wenn wir getrennt von der Quelle Gottes leben. Genauso das Gebot, du sollst nicht begehren. Wenn wir begehren, was ein anderer hat, dann tun wir das vielleicht, weil wir eben das Gefühl haben, wir kommen zu kurz, uns geht's nicht so gut wie dem anderen, unser Ehepartner ist nicht so gut wie der des anderen, unser Haus ist nicht so schön, so groß, wir haben nicht dasselbe tolle Auto. Also wir vergleichen, und im Vergleich haben wir das Gefühl, wir haben zu wenig, wir haben einen Mangel in uns. Und wir selber wollen diesen Mangel ausgleichen, aber indem wir das tun, indem wir für uns selber eigentlich Gerechtigkeit hervorbringen wollen, tun wir Sünde oder werden schuldig. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir aus unserer Vorstellung von Gerechtigkeit heraustreten, denn sie ist letzten Endes ein Teufelskreis. Wer sich noch an meine Predigt vom 14. Juni erinnert, von vor 2 Wochen, wo es um die Frucht des Heiligen Geistes ging im Umgang mit Geld, und diese Frucht lautete Genügsamkeit, Großzügigkeit, Gelassenheit, dann hat vielleicht der eine oder andere bemerkt, dass das gar nicht so leicht ist, großzügig zu sein, wenn man diesen Anspruch hat, gerecht sein zu wollen. Denn eigentlich widerspricht sich das ein bisschen. Entweder ich will Gerechtigkeit und den Ausgleich, dass jeder gleich viel hat, oder aber ich schaue gar nicht auf diesen Ausgleich, sondern ich bin einfach großzügig in dem, was ich zu geben habe. Das heißt, wenn du unter Gerechtigkeit verstehst, dass jeder gleich viel haben sollte, wenn du anfängst, so abzuzählen, dann wird es dir schwerfallen, großzügig und barmherzig zu sein. Ich denke, der ewig vergleichende Blick zum anderen, der aus unserem Verständnis von Gerechtigkeit resultiert, der wird uns nicht glücklich machen. Und jeder von uns hat das vielleicht auch schon mal erlebt. Aber Gott möchte, dass wir glücklich, dass wir selig sind. In der Bibel steht, in der Lutherbibel vor allen Dingen, oft dieses Wort selig. Der Menschensohn ist gekommen zu suchen, was verloren ist, und möchte diese verlorenen Menschen glücklich machen, ihnen Seligkeit schenken. Gott möchte, dass wir tief im Herzen glauben und wissen dürfen, dass er unseren Mangel ausfüllt, dass wir es nicht nötig haben, zu stehlen, neidisch zu sein, im Endeffekt auch zu morden oder Ehebruch zu begehen. Gott möchte, dass wir glauben, dass wir von ihm gut versorgt werden und dass er uns alles geben kann, was wir zum Leben brauchen. Bei jeder Beerdigung, und es waren viele und es werden auch noch einige sein, sage ich ganz am Anfang, wir sind hier zusammen im Namen Gottes, des Vaters, der die Quelle des Lebens ist, die uns gibt, was wir zum Leben brauchen. Und wenn es nur dieser eine Satz wäre, den die Menschen nehmen und glauben und begreifen, dann wäre da schon sehr viel Erlösung und Frieden und Freude. Denn das ist das Reich Gottes, Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Das beste Beispiel für diesen Unterschied zwischen unserer Vorstellung von Gerechtigkeit und Gottes Vorstellung von Gerechtigkeit ist auch das Gleichnis von den Tagelöhnern bzw. den Arbeitern im Weinberg. Wer das einmal nachlesen möchte, kann das tun im Matthäusevangelium Kapitel 20, die Verse 1 bis 16. Ich nehme an, viele von uns kennen dieses Gleichnis. Wenn wir das lesen oder hören, dann finden wir das erstmal total ungerecht, dass diejenigen, die den ganzen Tag im Weinberg arbeiten, am Ende genauso viel Lohn bekommen wie diejenigen, die nur eine Stunde im Weinberg gearbeitet haben. Das ist unsere menschliche Vorstellung von Gerechtigkeit, dass jeder für die geleistete Arbeit bezahlt wird. Aber der Weinbergbesitzer, der Gott darstellen soll, der schaut auf das, was die Menschen brauchen. Und die, die bis zum Abend gewartet haben und keine Arbeit hatten, die brauchen ja genauso Geld, um sich zu versorgen. Die brauchen genauso ihren Tageslohn wie die, die ganz am Morgen begonnen haben zu arbeiten. Das heißt, Gott schaut auf das, was wir brauchen, ganz individuell. Für Gott ist dieser Vergleich nicht wichtig. Was hat der eine, was hat der andere? Gott fängt nicht an, irgendwie gleichmäßig zu verteilen, sondern er schaut, er fragt im Grunde, was brauchst du? Wie viel brauchst du? Und das, was der andere hat, interessiert überhaupt nicht. Wenn die Arbeiter im Weinberg von den anderen nichts gewusst hätten, wäre es wahrscheinlich auch gar kein Problem gewesen, denn sie hatten mit dem Weinbergbesitzer ihren Lohn vereinbart und bekommen. Gott ist treu. Das, was er dir verspricht, was er mit dir ausmacht sozusagen, das gibt er dir. Gott betrügt dich nicht. Das ist seine Gerechtigkeit. Gott ist verlässlich und er sorgt sich um unsere individuellen Bedürfnisse. Es ist ja auch so, dass das, was ein anderer hat, für mich gar nicht dieselbe Freude hervorbringen muss. Dass wenn ich das hätte, was der andere hat, mich gar nicht so glücklich machen würde, wie es vielleicht den anderen glücklich macht. Wir schauen immer wieder auf Zahlen, aber Gott schaut aufs Herz. Wir lassen uns immer wieder ablenken von Äußerlichkeiten, von dem Blick zum anderen. Aber Gott möchte den Blick von uns nach innen richten, auf unser Herz, auf unsere ganz persönlichen Bedürfnisse. Darum lautet meine zweite These: Gott versteht unter Gerechtigkeit die Befriedigung eines individuellen Bedürfnisses. Das heißt, Gott sorgt sich um dich, er sorgt für dich, das, was du ganz persönlich brauchst. Und Gott versteht unter Gerechtigkeit die Fähigkeit, großzügig und barmherzig zu sein. Und die Fähigkeit, genügsam und zufrieden zu sein. Gott wendet sich dir zu in Liebe und auch in Bescheidenheit. Der Punkt ist doch, Gott weiß, was du brauchst und er weiß, ob das, was ein anderer hat, für dich genauso wichtig wäre oder nicht. Gott stillt unsere individuellen Bedürfnisse in dem Maß und zu der Zeit, wo es für uns gut ist. Und das ist manchmal nicht so einfach auszuhalten, eben weil wir dann zu anderen schielen. Gerade in Zeiten, wo wir Entbehrung erleben, in Zeiten des Leides. Vielen Dank, Susanne, für dein Bekenntnis während der Lobpreiszeit. Weil genau in diesen Zeiten, wo wir in Bedrängnis sind, wo wir das Leben als ungerecht empfinden, wo wir zweifeln oder auch wütend sind und ärgerlich oder wo der Stolz in uns hochkommt oder der Neid sich breit macht, das sind die Zeiten, in denen Gott uns an sein Herz ziehen möchte und in denen Gott etwas verändern möchte in uns. Aber das geht nur, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Darum möchte ich diese beiden Verständnisse nicht gegeneinander aufwiegen und sagen, Gottes Verständnis ist richtig und unser Verständnis ist falsch, sondern unser Verständnis ist richtig. Wir finden diese Gedanken des Ausgleichs, der Rache, auch in der Bibel. Aber Gott möchte nicht, dass wir dort stehen bleiben. Er möchte dieses Verständnis aufbrechen. Er möchte unseren Blick darüber weiten und unsere Herzen mit Barmherzigkeit erfüllen, mit Vergebung, damit wir fähig werden, selber großzügig zu sein in der Liebe und in der Barmherzigkeit mit uns selbst und mit anderen Menschen. Aber aus eigener Kraft können wir das nicht. Wir brauchen dazu Gottes Heiligen Geist, wir brauchen seine Kraft, sein Wesen in uns. Und nur Gott kann uns so verändern, dass das möglich ist. Das heißt, das Allererste und das Allerbeste ist, wenn wir in dieses Vergleichen hineingeraten, wenn wir diesen Neid spüren oder den Ärger und den Stolz, dass wir das Gott hinbringen oder auch Rachegefühle, dass wir sagen, ich empfinde das als ungerecht, ich fühle mich benachteiligt, ich wünsche mir, dass dieses oder jenes sich ändert, dass wir das Gott hinlegen und dass wir es auch zulassen, dass Gott uns seinen Blick auf die Dinge schenkt. Es ist also eher eine Positionsbestimmung. Wir stehen hier und Gott möchte, dass wir zu ihm kommen, in seine Nähe, in seine Barmherzigkeit, in sein Land des Friedens. Er will uns an den sicheren Ort führen, heraus aus dem Teufelskreis unserer eigenen unangenehmen und destruktiven Gefühle, die uns immer wieder dazu führen, selber schuldig zu werden. Und um diese Lücke oder diesen Graben zu überwinden oder diesen Teufelskreis aufzubrechen, dafür hat er Jesus Christus gesandt. Jesus ist die Tür aus diesem Teufelskreis heraus. Jesus ist der Weg, der uns aus dieser Endlosschleife hinausführt, in ein neues Leben, in ein befreites und erlöstes Leben. Und dieser Weg heißt Vergebung. Erst einmal, dass ich die Vergebung Gottes für mein eigenes Leben annehme und dass ich dann auch bereit bin, die Vergebung anderen zuzusprechen und mit anderen barmherzig und großzügig zu sein. Gott versteht uns, er weiß genau, was der Ursprung für unsere Gefühle ist. Und er klagt uns dafür nicht an, aber er sagt, ich möchte dich davon befreien. Rabbi Ivan Fröhlich, der letzten Sonntag hier in unserer Kirche gepredigt hat, der hat das in seiner Predigt so schön gesagt und das steht genau so auch in der Bibel. Ohne das Gesetz, ohne die Gebote, auch ohne diese Vorstellung von Ausgleich und gerechter Verteilung, ohne diese Vorstellung wüssten wir ja gar nicht, was Gnade ist. Das heißt, das eine bedarf des anderen. Und der Anspruch an uns alle ist, dass wir aus diesem gesetzlichen Denken aussteigen und uns auf das gnädige Denken Gottes einlassen. Und der Weg dorthin, das habe ich gerade gesagt, ist Jesus. Denn er vereint sowohl Gesetz, also unsere menschliche Vorstellung von Gerechtigkeit, als auch Gnade, also Gottes Vorstellung von Gerechtigkeit, am Kreuz auf Golgatha. Am Kreuz von Golgatha hat Jesus sowohl menschliches Vergehen, menschliche Schuld bestraft, also unsere Vorstellung von Gerechtigkeit erfüllt und gleichzeitig die Barmherzigkeit Gottes besiegelt aus der Fülle seiner Liebe heraus. Am Kreuz erfüllt Gott in einem einzigen Augenblick unsere menschliche Vorstellung von Gerechtigkeit und seine göttliche Vorstellung von Gerechtigkeit. Wir können sagen, das Gesetz wird erfüllt durch die Gnade Gottes. Und die Frage ist, wie gehst du mit diesem einmaligen Erlebnis um? Was bedeutet das speziell für dein Leben? Ich kann dich nur bitten, nimm die Gnade Gottes in deinem Leben an. Öffne dein Herz für Gottes Heiligen Geist. Bitte ihn immer wieder darum, dich zu erfüllen und dich zu erneuern, deine Gedanken neu zu formen, dass du ein neues Leben in seiner Gegenwart leben kannst, dass du eine neue Kreatur wirst, eine neue Schöpfung, dass du wiedergeboren wirst zu einem neuen Leben in ihm. Denn dann wirst du fähig sein, aus seiner Gnade und Barmherzigkeit, nicht aus eigener Kraft und Leistung, seine Gebote zu halten. Ich möchte uns den Predigttext vorlesen aus dem Buch des Propheten Micha. Herr, wo ist ein Gott wie du? Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind und verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht für immer zornig, denn du liebst es, gnädig zu sein. Ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft alle unsere Sünden ins tiefste Meer. Herr, du wirst uns, den Nachkommen von Abraham und Jakob, deine Treue und Gnade erweisen, wie du es einst unseren Vorfahren geschworen hast. Gott ist gnädig und er vergibt uns unsere Schuld. Er übt Gerechtigkeit, indem er gnädig ist. Darum lautet meine dritte und letzte These: Gottes Gerechtigkeit ist die Frucht seiner Liebe und Vergebung. Und wir können sie erst kennen und wertschätzen, wenn wir auch das Gesetz verstanden haben. Gottes Gerechtigkeit erfüllt unsere tiefsten lebensnotwendigen Bedürfnisse und macht uns dann fähig, das Gesetz aus freiem Willen einzuhalten. Dazu helfe uns Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen und begreifen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.